Ganz herzlich willkommen zu Maidons Meinung. 0,5 Prozentpunkte, eine Vervierfachung oder 62% plus. Das sind ein paar der Zahlen, über die wir jetzt sprechen werden, zusammen mit Alfred Maidon. Hallo.
Okay, kann ich jetzt nicht ganz zuordnen.
0,5 Prozentpunkte, das ist, glaube ich, ganz leicht.
Was war das?
Die FED.
Ach so. Ja, schon klar.
Die Leitzinsentscheidung.
Obwohl die entscheidende Zahl ist die 0,75.
Die es nicht geben wird.
Genau, die es nicht geben wird.
Ja, das ist das Entscheidende. Da haben sie sich dann, genau, die Entscheidung war ja so erwartet worden, aber man hat genau aufs Wording geachtet, was danach eben geäußert wurde, nach der eigentlichen Zinsentscheidung. Und das kam gut an, weil es die Unsicherheit ein bisschen aus dem Markt genommen hat. Die US-Indiz ist deutlich angestiegen. Wir sehen jetzt auch gleich den Nasdaq, der dann auch gestern deutlich im Plus aus dem Handel
ist. Genau, das war ganz interessant. Die letzten Tage waren ja eher sehr schwach. Und gestern dann vor der Entscheidung wussten die Märkte nicht so recht, was sie machen sollten. Dann kam die Entscheidung, da ist auch erstmal nichts passiert. Und dann kam der entscheidende Satz von Jerome Powell, dem US-Notenbankchef, dass man keine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte geben wird. Da war ja die Angst in letzter Zeit groß geworden, dass es noch einen größeren Zinsschritt gibt, also 0,75 statt 0,5%. Das wird es nicht geben. Und das hat dann zu einer wahren Kaufflut gesorgt. Wahrscheinlich haben sich auch ein paar Spekulanten, die auf fallende Kurse gesetzt haben, eindecken müssen. Also alles zusammen hat dann den Nasdaq am Ende um gut 3% nach oben getrieben, der Dow Jones auch fast 3% und das innerhalb von einer guten Stunde, kann man sagen. Das war schon ganz ordentlich. Das zeigt auch, dass der Markt wirklich überverkauft ist. Also es gibt ja immer diese Sentimentzahlen, wollte ich eigentlich noch mitbringen, habe ich ganz vergessen. Es gibt im Moment unter den US-Privatanlegern fast 60%, die auf fallende Kurse oder die fallende Kurse erwarten. Und einen so hohen Wert gab es zuletzt, jetzt kommt es, im März 2009. Und da hatten wir das Finanzkrisentief. Mhm. Und wir wissen alle, danach ging es stramm nach oben. Also mal gucken, ob es diesmal genauso läuft. Aber auf jeden Fall ist jetzt erstmal diese große Verunsicherung draußen. Und mal gucken, ob diese Erleichterungs- oder Erholungsrallye noch ein bisschen weitergeht.
Genau, das werden wir weiter beobachten. Unterdessen blicken wir auf ein paar Einzelwerte.
Also vielleicht sollen wir hier...
Ich gehe nochmal zurück.
Genau, hier nochmal den Chart. Das ist ganz interessant übrigens, dass nicht nur viele Indizes, auch viele Aktien genau also hier nochmal nach unten durchgebrochen sind, eigentlich ein klares Verkaufssignal geliefert haben und dann nach oben gedreht. Also so viel zum Thema Charttechnik, kann man sich auch nicht immer darauf verlassen. Nee. Ist übrigens ganz oft so, dass sowas passiert, genau in dem Moment, wo alle denken, jetzt geht's richtig runter, dreht es nach oben. Genauso andersrum.
Tesla, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Die Hauptversammlung wird am 4. August stattfinden, das hat man jetzt verkündet. Das wird ja von dem Aspekt her spannend, weil dann eventuell der Aktiensplit beschlossen wird, dass es dann Details gibt und es dann durchgewunken wird. Ansonsten hast du uns auch ein paar Grafiken zu Tesla mitgebracht, die wir uns gleich noch anschauen.
Also der Aktiensplit geht wohl ziemlich sicher durch. Die Frage ist noch, welches Verhältnis. Ich tippe mal so auf 10:1, dass wir dann einen Kurs haben von knapp unter 100. Und dann wäre es auch möglich, dass Tesla sogar in den Dow Jones kommen würde, aber das ist Zukunftsmusik. Fakt ist, die Aktie hat jetzt gelitten in der letzten Woche insbesondere, oder was, Anfang dieser Woche? Nee, Anfang dieser Woche war es.
Letzte Woche, als die Geschichte mit den
21 Milliarden. Genau, letzte Woche war es, als Elon Musk massiv Aktien verkauft hat. Und das ist eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe. Er hat insgesamt, glaube ich, für 8,8 Milliarden Dollar Aktien verkauft davon. An einem einzigen Tag für 3,4 Milliarden, das war der Tag, an dem die Tesla-Aktie um 12% gefallen ist, da hat Elon Musk 80% aller Verkäufe an diesem Tag gemacht. Und das muss man ja so nicht machen. Also, da gibt es sicherlich clevere Varianten, dass er die im Paket verkauft an große Investoren. Also das war nicht ganz so clever und das hat diesen Kurssturz verursacht. Davon hat sich die Aktie jetzt ein Stück weit wieder erholt. Tatsächlich habe ich ja gesagt, dass als wir hier noch um die 1000 waren, dass die guten Zahlen überhaupt noch nicht in diesen Kursen oder im Kurs mit drin sind. Und das kann man jetzt vielleicht nachholen.
Wir schauen eine Grafik an, wie sich die Verkäufe von diversen Modellen nach dem Start, also dem Verkaufsstart entwickelt haben.
Genau, das ist nämlich sehr, sehr interessant. Und zwar ist das übereinandergelegt, die Verkaufszahlen nach dem, nach der Veröffentlichung des jeweiligen Fahrzeugs. Und da sieht man mal, dass die Verkaufszahlen bei Tesla vom Model Y und auch vom Model 3, vom Model Y sogar noch stärker gestiegen sind. Das hier sind die Zahl der Monate nach dem Verkaufsstart. Und das sind die Konkurrenten. Und da sieht man, dass die eben nicht so ins Laufen kommen. Das einzige Modell, was halbwegs vernünftig läuft, ist das VW, der ID.4, der ähnlich stark anläuft. Aber alle anderen, auch gerade hinten raus, das ist dann NIO, Hyundai, der BMW. Also es sind viele Modelle, die einfach nicht ins Laufen kommen. Und das ist schon erstaunlich, weil man hat ja immer gesagt, wenn die Konkurrenz kommt, dann
muss ich Tesla warm anziehen.
Und eigentlich müssten ja die noch viel stärker steigen, weil viele Modelle sind später gekommen und da war der Markt ja schon viel größer. Also das zeigt eigentlich schon, dass Tesla diese Vorreiterrolle ja, nach wie vor besetzt und die anderen da Probleme haben, auch nur ansatzweise ranzukommen.
Dann machen wir eine zweite Grafik. Da geht es um die Produktionsvolumen von
Ja, von General GM. Motors. Das ist nämlich auch ganz interessant. Da sieht man zum einen, das ist 2017 bis letztes Jahr, bis 2021, dass die Verkaufszahlen insgesamt leicht zurückgehen. Das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird wahrscheinlich, weil der Automarkt insgesamt eher kleiner wird als größer und weil natürlich die neuen Hersteller, Elektrohersteller in den Markt kommen und Marktanteile wegnehmen. Und jetzt kommt die zweiten Balken, die man nicht sieht, weil sie nicht so groß sind. Das sind die Balken hier für die Elektroautos. Und da sieht man 23.000 im Jahr 2017 und im letzten Jahr 22.000, also sogar weniger als vor 4 Jahren Elektroautoverkäufe. Das ist ein Prozentsatz von, ja, das ist nicht mal 1% der gesamten Autos. Und das ist natürlich schon ziemlich erschreckend. Klar, man will da jetzt was machen, alle wollen ja was machen, aber da muss man sich doch jetzt schleunigst bewegen.
Da ist noch keine Trendwende erkennbar, auf jeden Fall eher
in die falsche Richtung. Gerade GM hat ja auch recht früh schon den Bolt und den Volt, also zwei Elektroautos, wo man gesagt hat, das werden die Autos, die Tesla einholen werden, hat nicht funktioniert. Und mal gucken, wie das jetzt bei den anderen Herstellern so läuft.
Dritte Grafik noch hier zur
Genau, das ist nochmal, das sind übrigens Grafiken aus einer Studie von einem Hedgefonds, Warm Capital. Der Titel der Studie heißt die Tesla-Dekade. Die sind natürlich Tesla-freundlich, muss man dazu sagen. Größte Position in dem Hedgefonds ist natürlich auch Tesla. Aber trotzdem, diese Grafiken zeigen schon deutlich, was passieren kann. Das sieht man hier ganz schön. Hier nochmal die Verkaufszahlen von GM in blau und von Ford in grün, die prognostiziert bis 2025 weiter rückläufig sein werden. Also das ist Status quo, hier sind wir jetzt. Das wird sich fortsetzen, habe ich ja gesagt, hauptsächlich durch die neuen Hersteller, die Marktanteile wegnehmen, aber auch durch den insgesamt schrumpfenden Automarkt. Und Tesla wird exponentiell wachsen und wahrscheinlich im Jahr 2023, 2024 mehr Autos verkaufen. Und ich rede hier von insgesamt der Autozahl als Ford und GM. Und ja, da diesen Trend wird man eigentlich nicht mehr stoppen können, weil man eben mit der Elektromobilität zu spät dran ist.
Gucken wir nochmal auf den Chart zurück. Das heißt natürlich mittellangfristig sind wir dann deutlich höhere Kurse als jetzt.
Ja, zumal jetzt mittlerweile auch Tesla gar nicht mehr so teuer ist. Ich glaube, wir haben jetzt ein KGV von fürs nächste Jahr von 70 ungefähr bei einem Wachstum von 80%. Das ist eigentlich ein ganz faires Niveau. Da kann man nicht mehr davon sprechen, dass Tesla jetzt völlig überteuert ist. So günstig gab es die Aktie meines Wissens sogar noch nie.
Wir schauen trotzdem auf die Konkurrenz, wenn wir hier schon stehen und sprechen über Auslieferungszahlen. Jetzt war ja, müssen wir uns zurückerinnern, im April und auch im März schon wieder Lockdown in China, in vielen Städten, war alles runtergefahren. Viele der chinesischen Elektroautobauer, NIO, Li Auto, haben deswegen auch Rückgänge bei den Verkaufszahlen verzeichnet. Jetzt gab es die von BYD und die haben überrascht.
Ja, die waren wirklich erstaunlich gut. Also tatsächlich haben NIO, Li Auto und XPeng Rückgänge gehabt von März auf April von 40-60% bei den Auslieferungszahlen. Und BYD hat ein kleines Plus sogar geschafft von 1%. Wie man das gemacht hat, ist wirklich erstaunlich. Man ist um die Lockdowns gut rumgekommen und man hat natürlich vor allen Dingen auch eher eine ordentliche Nachfrage auf den Autos. Das haben die anderen drei sicherlich auch, aber BYD sticht da wirklich hervor. Das sind wirklich beeindruckende Zahlen. Vielleicht haben wir die noch mal kurz.
Ja,
die haben wir nämlich... Und so ein Jahresauftakt hatte BYD noch nie. Also wie gesagt, blau sind die Zahlen von 2020, orange sind die von 2021. Und jetzt starten wir schon mit so hohen Zahlen ins Jahr 2022. Also jetzt nochmal eine neue Rekord, 106.000 Elektroautos. Davon waren ungefähr 60% rein elektrisch und 40% Plug-in-Hybride. Also auch rein elektrisch ist man bei fast 60.000. Auch das ist ein extrem guter Wert. Und wenn man die Jahre sich anschaut und das so weitergeht, dann kommt man hinten raus eher in Richtung 200.000 Autos pro Monat und man fährt ja gerade die Produktion hoch. Also da ist noch einiges möglich.
Dann schauen wir da auch nochmal kurz auf die Aktie, was da noch möglich
genau,
ist.
Genau, bei der Aktie hat sich das nicht niedergeschlagen. Man läuft hier fast so an eine charttechnische Wand. Das geht nicht so recht drüber. Wobei das der Chart in Euro ist. Man muss wissen, dass der Euro ja, oder man weiß ja, dass der sehr schwach ist, auch gegenüber dem Hongkong-Dollar. Also ein Hongkong-Dollar fehlt noch ein bisschen mehr, um diesen Ausbruch zu schaffen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Er hat sich jetzt so viel angestaut, so viele gute Zahlen. Und vor allen Dingen hat man jetzt ja auch sehr gute Quartalszahlen und geliefert. Auch die Profitabilität ist gestiegen. Das hat ja bei BYD noch so ein bisschen gefehlt. Ähnlich wie bei Tesla vor 2 Jahren. Und jetzt schafft man das auch. Es ist eine Frage der Zeit, bis auch die Aktie abhebt. Das lässt sich kaum verhindern.
Das wollen wir auch nicht unbedingt verhindern. Also du, ganz sicher nicht. BYD hatten wir jetzt. BMW, darauf wollte ich hinaus. Die haben jetzt heute Zahlen vorgelegt. Auch da liegen jetzt Fakten auf dem Tisch und man hat auch die Prognose bestätigt.
Ja, man hat einen irren Gewinn eingefahren. Ich weiß gar nicht, wem man das rechnet. Also ich glaube, wenn man alles zusammenzählt, sind es unterm Strich 12 Milliarden. Das ist ja schon Wahnsinn. Das war aber auch so erwartet worden, weil ja auch schon die anderen deutschen Hersteller extrem oder ähnlich gute Zahlen gemeldet haben, weil man diesen Chipmangel ausgeglichen hat, indem man auf Premium-Autos gesetzt hat, keine Rabatte mehr gegeben hat, die teuer verkauft hat und so ordentliche Gewinne eingefahren hat. Das ist schön, aber man sieht es ja auch, die Aktie reagiert darauf gar nicht mehr so richtig, weil das ist die Vergangenheit und der Blick geht ja immer nach vorne. Jetzt hat der BMW vor einiger Zeit schon gesagt, dass die Marge doch nicht ganz so hoch ausfallen wird dieses Jahr, aber die Prognose hat man jetzt nochmal bestätigt. Aber wie geht es denn langfristig weiter? Und da kommt wieder das Thema Elektromobilität. Und da hat BMW wieder Sachen gesagt oder nochmal wiederholt, die ich wirklich, hanebüchen ist fast noch zu milde ausgedrückt. Man hat gesagt, man will bis 2025 2 Millionen Elektroautos verkaufen, kumuliert. Man hat aber schon 1 Million verkauft. Das heißt, noch 1 Million bis 2025, das sind also, nehmen wir 2022 dazu, 4 Jahre, da sind wir bei 250.000 im Jahr. Bei einem Gesamtverkaufszahl von 2 Millionen ist es etwas mehr als so 12%. Und 12% ist, jetzt wäre es ganz gut, wobei jetzt aktuell hat BMW gerade mal 6% seiner Autos elektrisch verkauft, bei einem weltweiten Marktanteil von 12%, also da fährt man hinterher. Mhm. Und man will ja bis 2025 keine Elektroplattform haben, sondern alle Autos mit Elektroantrieb auf Verbrennerbasis bauen. Und diese Strategie halte ich für hochgradig gefährlich. Also BMW läuft Gefahr, hier komplett den Anschluss zu verlieren. Mhm. In den nächsten Jahren. Und während die anderen wenigstens versuchen, das aufzuholen, setzt sich BMW hin und sagt, ja, die Tesla-Marktführerschaft ist vorbei und wir machen dann mal langsam. Wir müssen ja auch die Verbrenner noch weiter berücksichtigen und Wasserstoff wollen wir auch noch machen. Ganz gefährliche Strategie.
Löwe, der Hersteller von Fernsehern, hat ja mal eine ähnliche Strategie gefahren. Hat man diese Flachbildgeschichte
verschlafen. Ja, auch Nokia hat man eine ähnliche Strategie gefahren. Übrigens Nokia 2007, als das iPhone rauskam, hat Nokia seinen Rekordgewinn erzielt. Mhm. So viel zu dem Thema Gewinne. Also diese hohen Gewinne bei den Autoherstellern können auch dazu führen, dass man so ein bisschen geblendet wird und eben die Zukunft nicht so ganz klar sieht. Oder vielleicht auch gar nicht sehen will.
Wir wechseln mal die Branche, zumindest zum Teil, denn wir kommen auf Lithium zu sprechen, die natürlich auch wichtig sind, was Elektromobilität angeht. Livent hat nämlich auch sensationelle Zahlen vorgelegt.
Ja, das stimmt. Das war wirklich beeindruckend. Man sieht es ja auch an dem doch recht ordentlichen Kursanstieg. 30% hat die Aktie gestern gemacht. Man hat nicht nur sehr gute Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal, man hat vor allen Dingen auch die Jahresprognose angehoben. Und zwar so, wie ich es ehrlich gesagt noch nie bei einer Firma gesehen habe. Noch vor 3 Monaten hat man ja die Prognose abgegeben. Jetzt hat man die Umsatzprognose, ich glaube, da haben wir auch noch eine Grafik dazu, um 40% erhöht. Und die Gewinnprognose sogar um 80%. Das ist wirklich stark. Und dafür ist die Reaktion eigentlich fast noch zu wenig, 30% Anstieg. Denn Livent war auch ohnehin ja relativ niedrig bewertet eigentlich, wenn man bedenkt, dass die Lithiumpreise ja völlig explodiert sind, hat die Aktie oder auch viele Lithiumaktien in den letzten Monaten gar nichts gemacht. Mhm. Und jetzt ist das, glaube ich, erst der Anfang einer ordentlichen Aufholjagd.
Schauen wir mal, ob die Grafik uns gleich noch eingespielt wird, dann sehen wir das nochmal schwarz auf weiß, wobei ich glaube, es war gar nicht schwarz, sondern eher doch schwarz.
Genau, das war schwarz mit orange. Also die ursprüngliche Guidance lag bei 540 bis 600 Millionen Dollar Umsatz fürs Gesamtjahr. Jetzt sind es 755 bis 835, das sind 39% mehr. Und beim EBITDA sind sogar 78% mehr, jetzt 160 bis 200 Millionen. Und im Vergleich zum Vorjahr sind die Steigerungen auch irre. Umsatz 90% mehr und der Gewinn 360%. Und das, wobei Livent dieses Jahr nicht mehr Lithium verkauft, sondern genauso viel wie im Vorjahr. Das geht einzig und allein auf die Preissteigerung zurück. Das steigert sowohl den Umsatz logischerweise als vor allen Dingen auch den Gewinn überproportional. Und Livent hat darüber hinaus massive Produktionserweiterungen angekündigt. Die ersten sollen schon im nächsten Jahr erfolgen. Man will bis 2030 von aktuell 20.000 Tonnen auf dann 100.000 Tonnen kommen.
Auch da haben wir noch eine zweite Grafik, genau, wird jetzt noch eingeblendet.
Genau, und das braucht es auch. Tatsächlich ist ja Lithium knapp. Das ist übrigens eine Grafik von Albemarle, die übrigens interessanterweise gestern nach Börsenschluss in den USA auch sehr gute Zahlen vorgelegt haben und auch die Prognose massiv angehoben haben. Die Aktie ist nachbörslich um 18% gestiegen. Und da sieht man mal, das sind die Elektroautos, die Verkaufszahlen bis 2030, 40 Millionen. Ich finde, das ist noch zu konservativ. Ich denke eher 2030 sind wir im Bereich 60, 70 Millionen. 2025 sollen 20 Millionen werden. Das wären ungefähr 25% Marktanteil. Ich glaube, auch da sind wir eher bei 50%. Aber selbst wenn wir nur diese Zahlen erreichen, wird die Lithium-Nachfrage förmlich explodieren auf über 3 Millionen Tonnen im Jahr 2030. Von jetzt aktuell ja, 300.000, 400.000, also sich verzehnfachen. Und das wird nicht zu schaffen sein, dass man diese Nachfrage decken kann, weil das Angebot eben nur sehr langsam wächst. Und ja, das ist gut, wenn man wie Livent das hinbekommt, offensichtlich.
Jetzt nach dem Spike, den wir beim Chart gesehen haben, soll man jetzt vielleicht mal kurz abwarten, mit kleiner Beruhigung, wenn man noch nicht in den Sektor investiert ist, Nein. Oder kann man jetzt rein?
Also, klar kann die Aktie nochmal $2-3 zurückkommen, aber dass jetzt da nochmal sie auf das Niveau hier unten zurückkommt, das halte ich für nicht ausgeschlossen, aber für sehr unwahrscheinlich. Denn tatsächlich, das war jetzt so ein Event, wenn sowas passiert, genauso wie bei einer Gewinnwarnung, das war eine Gewinnwarnung nur andersrum, dann auch bei so einem Absturz gibt es selten eine Erholung, sondern meistens geht es dann sogar noch weiter. Und das glaube ich auch hier. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis wir das Allzeithoch sehen und rausnehmen. Das ist wahrscheinlich eine Frage von einigen Wochen nur. Denn diese Zahlen müssen ja verarbeitet werden. Es ist ja nicht so, dass eine Aktie an einem Tag 50-60% steigt, sondern das zieht sich dann über mehrere Tage oder Wochen hin. Aber bei einer Gewinnprognoseanhebung um 80% ist bei der Aktie sicherlich doch noch mehr drin.
Jetzt haben wir aber mal nicht dabei, aber noch einen anderen Player aus der Branche, Standard Lithium. Wie haben die denn reagiert auf die Zahlen,
genau, des Konkurrenten? Natürlich haben die guten Zahlen von Livent die ganze Branche mitgezogen. Auch Albemarle ist ja gestern im regulären Handel schon 9% gestiegen, Standard Lithium 10% gestern. Und ja, auch hier glaube ich, dass das durchaus der Auftakt eines längeren Trends sein kann. Auch hier ähnliches Chartbild, die Aktie nach dem starken Anstieg letztes Jahr im Sommer, auch jetzt seitwärts, abwärts die letzten Monate, liegt natürlich auch am Technologiesektor. Die Elektroautos werden ja da immer so ein bisschen mit zugerechnet, insofern auch die Lithiumwerte. Macht eigentlich keinen Sinn, denn das ist wirklich eine Sonderkonjunktur, die diese Branche hat. Und Standard Lithium hat ja mehrere Eisen im Feuer. Man hat ja mit Koch einen starken Partner. Man hat jetzt die Machbarkeitsstudie für das erste Projekt gestartet, was es kosten soll und konkret zu wissen, wie viel man investieren muss. Also da kommt man gut voran und ist meiner Ansicht nach weiterhin ein sehr heißes Übernahmeziel.
Wir schauen auf die Solarbranche, denn da ist auch wieder Leben in verschiedenen Werten. Jinko Solar sehen wir jetzt als erstes. Ja. Das haben wir öfter mal gesehen, so Spikes oder deutliche Anstiege. Es geht oft schnell wieder nach unten. Wie schätzt du es diesmal ein?
Das stimmt. Man sieht es ja hier, die Schwankungen enorm. Schon seit einem Jahr eigentlich geht der Kurs seitwärts unter richtig großen Schwankungen. Aber wir haben jetzt natürlich dieses Event, den Krieg, den russischen Angriffskrieg, muss man ja sagen, auf die Ukraine, der der ganzen Welt gezeigt hat, dass die Abhängigkeit vom Öl, gerade vom russischen Öl, doch nicht so clever ist. Und das hat nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern dazu geführt, dass man die Erneuerbaren massiv ausbauen will. Und das ist natürlich für den weltgrößten Modulhersteller schon was ganz Besonderes. Und auch Jinko Solar hat zusammen mit den Quartalszahlen letzte Woche gesagt, dass man das jetzt schon merkt, die gestiegene Nachfrage, und dass man auch glaubt, dass das nachhaltig ist. Und man hat die Produktion massiv ausgebaut. Das Einzige, was immer noch fehlt, das haben auch die Zahlen jetzt gezeigt, ist die Profitabilität. Auch hier hat man wieder mal enttäuscht. Aber da ist Besserung in Sicht, weil die Kosten wahrscheinlich zurückgehen werden. Gerade die Polysiliziumpreise, der Rohstoff für Solarmodule, da gehen die Preise langsam wieder zurück. Die sind extrem gestiegen, auf einem sehr hohen Niveau gewesen. Dazu kommt, dass man neue Module produziert mit einem sehr hohen Wirkungsgrad, die sehr kostengünstig zu produzieren sind. Also da könnte es eine Spannung geben. Und wenn es wirklich gelingt, die Marge nur 1-2% nach oben zu treiben, dann wirkt sich das exponentiell auf den Gewinn aus. Und man muss ja wissen, Jinko Solar wird dieses Jahr 10 Milliarden Dollar Umsatz machen und hat einen Börsenwert von 2,4 Milliarden. Also das ist schon eine Relation, die eigentlich gar nicht passt. es fehlt der Gewinn, und wenn der kommt, und das ist mit dieser Nachfrage möglich, dann, weil das hier wahrscheinlich nur der Auftakt, übrigens auch ein schöner Ausbruch gestern, 10% ging es rauf, vielleicht der Startschuss für eine ähnliche Rallye, die wir schon mal vor 2 Jahren hatten.
SolarEdge hat ja auch für jüngst Zahlen vorgelegt, Umsatzsprung von 62%, auch da bist du komplett positiv gestimmt?
Absolut. Die Aktie hat gelitten unter dieser leidigen Diskussion um die Untersuchung der Importe, der chinesischen Importe in die USA. Da hat man ja Projekte verschoben. SolarEdge hat das überhaupt nicht gestört. Das US-Geschäft ist sehr gut gelaufen im ersten Quartal. Das Europageschäft noch besser. Sogar so gut, dass man tatsächlich Wechselrichter und die Power Optimizer im Flugzeug nach Europa fliegen musste. Das hat natürlich ein bisschen auf die Kosten nicht gedrückt, sondern die Kosten erhöht logischerweise. Darum war hier auch das Ergebnis, der Gewinn nicht ganz so gut wie erwartet, aber SolarEdge hat den Ausblick angehoben aufgrund der erwartet oder anhaltend hohen Nachfrage. Und auch hier ist es, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis die Aktie diesen Rückschlag wieder aufholt und sogar darüber hinaus steigt. Ist für mich neben Minke Solar einer der Top-Solarwerte nach wie vor.
Bleiben noch ein bisschen bei den grünen Werten sozusagen. Encavis hat ja auch Zahlen vorgelegt vor kurzem. Wie sind die ausgefallen?
Ja, auch sehr, sehr gut. Encavis ist ja ein Betreiber von Solar- und Windkraftprojekten, und da spielt das Wetter auch immer eine Rolle, und der Auftakt dieses Jahr war wohl ganz gut. Habe ich übrigens auch selber gemerkt bei meiner Solaranlage, dass ich dieses Jahr mehr Strom erzeugt habe als letztes Jahr bis hierhin, weil der März auch besonders sonnig war, und das hat dazu geführt, dass das Ergebnis sehr gut war von Encavis. Dazu kommt, dass man natürlich von den hohen Strompreisen profitiert. Und Encavis hat nochmal ausdrücklich betont, dass diese hohen Strompreise schon im Januar und Februar, also vor dem Angriffskrieg, sehr hoch waren. Und jetzt sind sie sicherlich nicht günstiger geworden. Also das ist eine schöne Sache. Und eins kommt noch dazu, es beginnt langsam so eine Übernahmewelle in dem Bereich zu kommen, weil die ganzen großen Ölkonzerne, allen voran BP, macht ja schon lange in Erneuerbaren, und die werden jetzt mehr und mehr machen müssen, weil natürlich das Ölgeschäft langfristig auch weniger wird. Und da sind natürlich gerade Solar- und Windparkbetreiber sehr begehrte Übernahmeziele. Das kommt also auch noch zu dem eh schon günstigen Umfeld dazu. Und darum glaube ich auch, dass dieser Anstieg, den haben wir jetzt hier so langsam verarbeitet in dieser Seitwärtsbewegung. Und dann könnt ihr nochmal nach oben rausgehen. Und erst nächstes Ziel ist dann das Allzeithoch vom letzten Jahr, 25 Euro. Immerhin sind auch noch 20%. Aber da muss ja nicht Schluss sein.
Ja, genau. Sky ist der Limit danach dann. Warte, schauen wir zu guter Letzt noch drauf. Kepler Chevreux hat das Kursziel gesenkt von 80 auf 65 Euro. Wir warten ja immer noch. Eigentlich sollte es ja gestern, vorgestern und die 100 Tage davor Meldungen geben zur Wachstumsoffensive.
Also erstmal kurz zu Kepler. Das ist schon interessant, dass 80 war jetzt ja schon nicht so das extrem hohe Kursziel. Jetzt hat man nochmal einen draufgesetzt, 65 das Rating bei Reduzieren belassen, und die Begründung wieder die alte Leier mit zunehmender Konkurrenz. Dazu kam dann noch, und das fand ich ganz interessant, dass man gesagt hat, ja, die Expansionspläne, die kosten ja erstmal Geld, die gehen ja erstmal auf die Barmittel. Also ich meine, ich kann ja nicht alles haben. Also wenn ich nicht expandiere, dann ist es schlecht. Und wenn ich expandiere, kostet es Geld, ist es auch schlecht. Dann ist es also immer schlecht. Klar, wenn ich natürlich von vornherein meine Meinung habe, dann kann ich das natürlich so hinbiegen, wie ich es haben will. Ich mache es andersrum. Ich sage tatsächlich, und ich weiß auch, dass die Gespräche ja laufen mit den verschiedenen Partnern. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt und in der vorletzten Sendung, dass dieser Einstieg in die E-Mobilität nicht irgendwie so ein kleiner Nebenkriegsschauplatz wird, sondern das wird das zentrale Thema bei Warta werden. Die Frage ist nach wie vor, wie groß wird es wirklich und wer ist tatsächlich der Partner, oder hat man nur einen großen Kunden? Das ist alles noch offen, aber darum dauert es auch so lange, weil es sicherlich eine ganz richtungsweisende Entscheidung für Warta als Konzern wird. Das hat mir ja der IR-Chef Wolf von Warta nochmal bestätigt. Und insoweit, ich bin da entspannt. Es haben jetzt auch wieder ein paar Leerverkäufer sich drauf gesetzt. Sollen sie alle machen. Man sieht ja auch bei Livent zum Beispiel, wie schnell dann sowas dann auch schiefgehen kann.
Also so ein Spike ist dann auch hier denkbar, wenn es wirklich mal den großen Knall gibt und zum
denke ich schon. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Denn es wird ja nicht häppchenweise gesagt, was war davor, sondern jetzt gibt es einmal die große Meldung. Und die Frage ist nur, wann sie kommt. Aber da kann man jetzt die Tage zählen, die Wochen zählen. Aber ich glaube nicht mehr, dass es jetzt um Wochen geht, also um viele Wochen.
Okay. Na gut, wir werden es natürlich verfolgen und hier berichten.
Natürlich.
Dankeschön, Alfred, für heute, für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.